Ein herzliches Moin wünsche ich dir, dir, der du hier zuhörst, bei dieser Predigt unter besonderen Umständen. Besonders, weil wir aufgrund der Corona-Krise den Gottesdienst ja leider nicht in gewohnter Manier feiern können. Gott sei Dank gibt es ja aber ungewohnte Methoden, ebenso wie auch übliche, um weiter in Kontakt bleiben zu können. Zu den bekannteren Kommunikationsmitteln zählt das Gebet. Und so bete ich noch mit uns. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du uns Möglichkeiten schenkst, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben können. Ich danke dir, guter Gott, dass weiterhin deine gute Nachricht, deine Botschaft, all das, was du sagen möchtest, auch weiterhin verkündigt wird. Durch Gebet, durch Predigt, durch Telefonate und so viele andere Wege. Ich danke dir dafür, mein Herr, mein Gott, dass auch wenn wir jetzt gerade begrenzt sein müssen in unseren Mitteln, du dennoch unbegrenzte Mittel hast. Und so bitte ich dich, segne auch bitte uns, damit wir ein Segen für andere sind. Und segne doch bitte auch hier diese Predigt. Führe und leite doch bitte uns alle. Dank sei dir für mein Herr, mein Gott. Amen. Eltern und ihre Kinder haben meistens, gerade während der Pubertät, oft Schwierigkeiten beim Verständnis. Als ich selbst Teenie war, hatte ich das für Gerüchte gehalten und gedacht, mich wird es nicht betreffen. So zum Beispiel die Anweisung meiner Mutter, den Rasen zu mähen. Ich hatte das ja eher als Empfehlung betrachtet und nicht unbedingt als Befehl. Naja, und ich glaube, du kannst ja schon denken, wie das Ganze ausgeartet ist. Ich hatte nicht verstanden, was das sollte, was meine Mutter von mir wollte. Jesus hat seinen Jüngern auch manchmal Anweisungen gegeben, die zunächst nicht verständlich waren. Eine davon wollen wir uns am heutigen Palmsonntag anschauen. Unser heutiger Text steht im Lukasevangelium Kapitel 19, Verse 28 bis 40. Ich lade dich ein, diesen Text gemeinsam mit mir zu lesen. Ich gebrauche dazu die neue Genfer Übersetzung. Fangen wir an. Lukas Kapitel 19 ab Vers 28. Es heißt hier zu Beginn, nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte. Damit wir das Ganze genauer einordnen können, worum es hier überhaupt geht, ist es wichtig, so wie immer den Kontext zu betrachten. Jesus ging nach Jericho und begegnete dort dem Zolleinnehmer Zachäus. Diesem hat Jesus ein Gleichnis erzählt. Genauer gesagt, das mit den 10 Dienern und dem anvertrauten Pfunden. Weiter heißt es bei uns im Text, nachdem Jesus also dies Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Jetzt geht es für Jesus weiter nach Jerusalem. Warum ist das hier so wichtig? Jesus hatte bisher ungefähr 3 Jahre lang einen öffentlichen Dienst verrichtet. Nun kommt er zum Ende seines Auftrages. Die Kreuzigung steht bevor. Bisher hatte Jesus seinen Auftrag als Messias, das heißt als Gesandter Gottes, nicht direkt und so öffentlich bekannt gegeben. Nun aber, hier ändert sich das. Bisher war das nämlich so, dass Jesus den betroffenen Personen, mit denen er zu tun hatte, seien es nun zum Beispiel seine Jünger, geheilte Menschen oder andere Personen, dass er sagte, dieses Ereignis, das was hier passierte, das was ihr gesehen habt, bitte behaltet das erstmal für euch. Das heißt, es war dann noch nicht an der Zeit, dass Jesus als Messias bekannt gemacht werden sollte, wohlgemerkt in größeren Dimensionen. Nun ist aber eine neue Phase angebrochen, nämlich die Karwoche. Vieles ändert sich jetzt hier. Das heißt, die Woche, wo Karfreitag und Ostern ist. Wohl bemerkt, muss man dazu anmerken, nicht der Auftrag von Jesus ändert sich, sondern die Art der Verkündigung seines Auftrages ändert sich. Denn sowohl der Ort wie auch der Zeitpunkt von Jesus sind hier ganz bewusst gewählt worden, nämlich Jerusalem. Und zwar nicht an einem x-beliebigen Datum, sondern zur Zeit des Passafestes. Denn genau dann kommen sehr viele Menschen dahin, um eben dieses wichtige Fest zu feiern. Und so sollten möglichst viele Menschen Jesus sehen und seinen Auftrag verstehen. Das zum Hintergrund. Ab Vers 29 lesen wir weiter. Als er nicht mehr weit weg von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickt er zwei seiner Jünger voraus. Wir haben hier eine genaue Ortsangabe, damit wir in etwa wissen, wie weit Jesus noch weg war. Jerusalem war damit nur noch einige wenige Kilometer entfernt. Die Reise ist bald zu Ende. Vorher aber, also das heißt schon vor seiner Ankunft in Jerusalem, hat Jesus zwei Jünger vorausgeschickt. Zu welchem Zweck? Warum hat er es gemacht? In Vers 30 heißt es, er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Was haben wohl die Jünger dabei gedacht, als sie das gehört haben? Vielleicht, nun, da sind meine Gedanken ja folgendes. Vielleicht haben die Jünger gedacht, Jesus, du hast von uns schon wirklich, wirklich viel verlangt bisher. Oftmals waren es bemerkenswerte Dinge, die sich im Nachhinein immer als positiv entpuppt haben. Jesus, du selbst bestätigst immer wieder die Wichtigkeit der Gebote Gottes. Jesus, du sagst auch immer, wie wichtig die Heilige Schrift ist. Du legst die Heilige Schrift aus. Mehr noch, du sagst, du bist die Erfüllung der Schrift. Aber Jesus, wie kannst dann ausgerechnet du von uns hier einen Diebstahl erwarten? Ja, mehr noch, wie kannst du uns dazu auffordern? Jesus, wie kannst du uns auffordern, von uns verlangen, genau das zu tun? Wie sollen wir reagieren? Vor allen Dingen, wozu brauchst du bitte schön diesen Esel? Was genau hast du damit vor? Und wo hast du es vor? Mit wem hast du es vor? Hast du das, dein Anliegen, soll es noch andere Menschen umfassen? Sind davon auch weitere Personen betroffen? Was soll als nächstes passieren? Sag bloß, vielleicht willst du diesen Esel opfern? Die Jünger waren damals sicherlich völlig ahnungslos. Wir Menschen, wir heutzutage, wir wissen natürlich ganz genau, bei hier dieser bekannten Geschichte am Palmsonntag, was danach passierte. Aber lasst uns ganz in diese Geschichte eintauchen. Wirklich mitfühlen, mitdenken, mitahnen mit den Jüngern, was passiert, was passieren könnte. Denn so sehen wir schnell, dass in dem Moment überhaupt gar nichts klar ist für die Jünger. Ganz und gar nicht ist klar, was als nächstes kommt. Wozu bittet Jesus um diesen Esel? Was soll denn nun passieren? Erstaunlich ist ja auch, dass Jesus weiß, dass auf diesem Tier noch niemand geritten ist. Das macht es ja noch bemerkenswerter. Und warum ist das so wichtig? Nun, weil offensichtlich in manchen Stellen der Bibel jungfräuliche Tiere, also Tiere, auf denen noch keiner geritten ist oder die noch keinen anderen Dienst verrichtet hatten, dass genau diese Tiere für besondere Zwecke, Rituale und manchmal auch Einweihungen gebraucht wurden. Dennoch kann man sich vielleicht fragen, warum hatte Jesus nicht einen wilden Esel gesucht, also einen, der niemand gehörte? Aber es sollte ausgerechnet ein Esel sein, der bereits angebunden ist. Somit wurde dieses Tier von jemandem angebunden, es ist also nicht komplett frei und wild. Das Tier gehört zu einem Menschen, es ist Eigentum von jemandem. Und dieses Tier sollte ein junger Esel sein. Auf den Esel sollte noch niemand gesessen haben, er sollte also quasi völlig neu sein. Wer sagt denn bitte schön, dass das Tier freiwillig mitkommt? Wer sagt, dass das Tier nicht bockig oder zickig ist? Im Paralleltext von Matthäus 21, dort können wir nämlich auch die Geschichte vom Palmsonntag nachlesen, erfahren wir ein interessantes Detail, denn dort heißt es, es geht hier um genau genommen zwei Esel. Nämlich um einen weiblichen Esel, höchstwahrscheinlich das Muttertier, und dessen Fohlen, also das kleine Kind. Lesen wir unseren Text weiter, Vers 31. Jesus sagt zu den Jüngern, und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Ich finde es ja sehr interessant, dass Jesus die Jünger bereits darauf vorbereitet, falls Rückfragen zu ihrer Tat kommen werden. Beachtlich ist ja, dass er genauer gesagt nur auf eine Frage des Losbindens vom Esel eingeht, nicht aber auf das Wegführen vom Esel. Das heißt, Jesus sagt also, Nur wenn ihr beim Losbinden gefragt werdet, sollt ihr das in ihr sagen. Nicht unbedingt, wenn ihr das Tier gleich wegnimmt. Vielleicht fragen sich die Jünger dabei, Moment, Jesus, können wir wirklich das alles glauben, was du hier von uns verlangst? Angenommen, es geschieht nicht mal irgendwie heimlich, sondern wir haben Zuschauer. Wie sollen die das glauben? Wie sollen das die Besitzer glauben, falls wir die sogar treffen? Wie das, wenn wir als Betroffene bei dieser Aktion dahinter den Sinn noch nicht mal verstehen? Jesus, du verlangst wieder mal ganz schön viel. Es fällt auf, dass Jesus von sich selbst hier in der dritten Person spricht und sagt, der Herr braucht es. Er sagt nicht, ich brauche es, sondern der Herr. Jesus sagt also, meine Jünger, wenn ihr gefragt werdet, sagt, der Herr braucht es. Nicht ein Herr, also nicht irgendeine männliche Person, sagt nicht, Jesus braucht es, sondern der Herr, der Kyrios heißt es im Griechischen. Der Kyrios, der Herr aller Herren braucht es. Das ist bemerkenswert, dass Jesus sich hier seinen Jüngern zu erkennen gibt und dass er auch zu seinen Jüngern sagt, sagt es weiter. Bisher hat er es oft gesagt, nein, gebt das noch nicht weiter bekannt, dass ich der Erlöser bin. Hier sagt Jesus selber frei heraus, wenn ihr andere Menschen trefft und sie euch hinterfragen, was machst du denn überhaupt? Sag es, der Herr aller Herren, der Kyrios, dieser Herr, er hat etwas vor. Wir sehen also auch hier den Wandel von der Art der Verkündigung von Jesus. Matthäus und Markus ergänzen jeweils diese Geschichte. Auch sie beschreiben hier Palmsonntag und auch sie beschreiben hier diese Geschichte mit dem Esel und ergänzen folgende Kleinigkeiten. In Matthäus Kapitel 21 steht, dass Jesus den Jüngern sagte, dass die Besitzer der Esel mit dieser Antwort einverstanden sein werden. Bei Markus 11 wiederum steht, dass Jesus den Jüngern sagte, sie sollen antworten, dass der Esel wieder zurückkommt. Das heißt, Jesus meinte zu den Jüngern, versichert den Besitzer, der Esel wird wirklich nur geliehen. Keine Sorge, wir stehlen hier nichts. Lesen wir weiter im Text, Vers 32. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihm beschrieben hatte. Die beiden werden hier in der Elberfelder Übersetzung Abgesandte genannt, was dem Grundtext auch schon wirklich gut nahe kommt. Denn schließlich steht im Griechischen Apostel, was ja eben auf Deutsch so viel wie Gesandter heißt. Das heißt also die zwei Apostel. Obwohl die Jünger sicherlich Zweifel hatten, handelten sie dennoch im Glauben. Dennoch, obwohl Jesus hier etwas sehr Fragwürdiges vorhatte, waren sie gehorsam, haben sie genau das getan, was Jesus von ihnen verlangt hatte. Und tatsächlich, sie hatten diesen Esel gefunden. Mehr noch, nicht irgendein Esel, sondern ein junges Tier. Und nicht irgendein junges Tier, sondern ein Tier, auf dem zuvor kein Mensch geritten ist. Und dieses Tier ist nicht umhergelaufen, wann ich will, sondern es war angebunden. Und wo? Nicht in der Ortsmitte, sondern in der Nähe vom Stadtrand, beim Ortseingang. Vielleicht haben die Jünger gedacht, oh Mann, Jesus hat ja schon wieder recht. Natürlich hatte er recht. Aber das macht die ganze Sache ja hier noch viel ernster. Das macht es ja noch heikler. Ich meine, oh Mann, vielleicht haben wir bisher gedacht, oh, wer weiß, ob Jesus recht hat oder nicht. Hoffentlich nicht, weil irgendwie ist das ja schon fast schon peinlich, was er hier verlangt. Und nun, das ist genau eingetroffen. Oha, das heißt, dann sollten wir wohl auch weiter im Glauben handeln und genau das tun, was Jesus nun von uns verlangt. Wenn wir vielleicht erwischt, wenn wir vielleicht wirklich ausgefragt. Und wenn wir ausgequetscht werden, sollen wir genau das sagen, was Jesus gesagt hat? In Vers 33 heißt es, als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr es los? Wir sehen, dass diese Tat nicht heimlich passierte. Jesus kündigte ja auch an, dass sie dabei ertappt werden, falls euch jemand fragt, sagt er. Mehr noch, Jesus hat nicht die Besitzer genannt, er hat nur gesagt, falls euch jemand fragt. Das heißt, es könnten auch irgendwelche potenziellen Zuschauer sein. Er sagte, wenn irgendjemand euch fragt. Aber gerade die Besitzer merken diesen versuchten Diebstahl. Na ja, genau genommen wird der Esel wirklich nur geliehen, aber Wie reagieren die Besitzer? Glauben die das wirklich? Ja, was sagt man dann? Stell dir mal vor, jemand will dein Fahrrad stehlen. Ich meine, du erwischst ihn dabei. Du kommst auf ihn zu und fragst, Moment, was machst du da? Und dann sagt derjenige zu dir, ach, weißt du was, ich habe meinen Schlüssel verloren, ich versuche gerade dir das Schloss aufzuknacken, das ist mein Fahrrad und naja. Sagst du dann zu ihm, Moment, hier hast du mal meinen Schlüssel? Stell dir vor, der Dieb sagt, ich will es nur ausleihen. Wie würdest du damit umgehen? Wie reagieren die Besitzer? Vielleicht dachten sie, Moment, ihr wollt gerade unser Jungtier haben? Also wenn jemand das einweiht, das heißt das erstmal drauf reitet, dann ja wohl bitte wir. Wenn das jemand zusteht, dann ja wohl uns Besitzern. Stell dir mal vor, jemand kommt und will dein neues Fahrrad wegnehmen. Nicht dein altes Zweitrad, sondern ausgerechnet das neue. Und Vers 34 lesen wir, der Herr braucht es, antworteten die Jünger. Die beiden Jünger gebrauchen genau diesen Wortlaut von Christus. Reicht diese Antwort den Besitzern wirklich aus? Vielleicht, das sind jetzt meine Gedanken, dachten sie, ja sag mal, spinnt ihr? Ja, der Herr braucht das, der Kyrios, das könnte ich ja genauso behaupten. Ach, im Namen Gottes, da wurde schon jede Menge Unfug behauptet. Bemerkenswert ist ja, finde ich, dass wir aber nichts von der Reaktion der Besitzer lesen. Im Text finden wir keinerlei Information dazu. Wir können aber stark davon ausgehen, dass sie einverstanden waren, denn schließlich hat Jesus das ja selbst gesagt, dass sie die Tiere ziehen lassen werden. Wahrscheinlich war es so, dass die Besitzer schon vorher von Jesus gehört hatten, also das heißt, Jesus war ihnen bekannt. Vielleicht waren die Besitzer vom Esel ja sogar Gläubige und haben dann erst recht gedacht, okay, es ist für den Herrn, für den Kyrios, dann natürlich gebe ich ihm mein Tier, meine Tiere bereitwillig. Wenn wir weiter in der Geschichte so abgetaucht bleiben, kann man sich fragen, aber warum schickt Jesus diese Jünger hier überhaupt los? Ich meine, das, was die Jünger hier machen, die Tätigkeit, die sie ausführen sollen, das ist nun echt kein Kraftakt. Das kann jeder machen. Das hätte Jesus auch selber machen können. Ich meine, Jesus ist doch hier nicht auf die Jünger angewiesen. Warum macht er das? Warum lässt er das machen, besser gesagt? Und genau das, finde ich, ja, ist hier das Spannende. Jesus tut Dinge nicht, weil Jesus sie braucht, denn er ist ganz Mensch und Christus ist ganz Gott und dadurch vollkommen unabhängig. Sondern Jesus tut Dinge, die seine Mitmenschen brauchen. Denn dieser Befehl Jesu an seine Jünger war ein starkes Zeichen für die Jünger. Und so haben sie wieder mal gesehen, Jesus hat in allem Recht. Dass auch so manchmal scheinbar sinnlose Anweisungen doch ihre Berechtigung haben. Auch das haben die Jünger entdeckt. Denn genauso passierte genau das, was Jesus ja schon vorher angekündigt hatte. Und die Jünger haben sich dadurch bestimmt auch an eine Prophetie im Alten Testament erinnert, die Jesus hier konkret erfüllt hätte, beziehungsweise erfüllen wird. Genauer gesagt an Zacharja Kapitel 9, Vers 9, wo es heißt, freue dich, du Zionstadt. Jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Schauen wir uns weiter den Text in Lukas an. Vers 35. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Wir sehen, dass die Jünger wohl langsam verstanden hatten, was Jesus mit dem Tier vorhatte. So haben sie ihre Mäntel genommen und auf den Esel gelegt. Somit formten sie aus ihren Kleidern einen Sattel. Vers 36. Während er, Jesus, nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Mittlerweile sahen auch andere Menschen in Jerusalem das Ganze. Sie haben ihn, Christus, hier auf einem Esel entdeckt. Und auch sie haben wohl langsam begriffen, was hier überhaupt passiert. Und so legten auch andere Personen ihre Mäntel ab, wie ein Ehrenteppich. Erstaunlich ist ja, dass Lukas im Gegensatz zu den anderen Evangelienberichten, wie zum Beispiel bei Matthäus, ausgerechnet Palmzweige nicht erwähnt. Denn erst dieser Akt mit den Palmzweigen gibt dem heutigen Palmsonntag überhaupt dessen Namen. Weiter im Text, Vers 37 und 38. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Auch hier wird deutlich, dass sich immer mehr Menschen anschließen. Genau zur richtigen Zeit. Nämlich, als beim Passafest in Jerusalem eine große Volksmenge anwesend ist. Viele davon verstehen wohl, dass Jesus hier als Gesandter Gottes kommt. Und genau als solchen loben sie ihn auch. Mehr noch, sie verknüpfen das, was hier geschieht, mit alttestamentlichen Prophetien und Psalmen. Denn die Lobrufe waren teilweise Zitate, unter anderem vom Psalm 118. Vers 39, weiter im Text von Lukas. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern so zu reden. Für einige Pharisäer war das sicherlich erstaunlich, dass diesmal die Person Jesu derart öffentlich toleriert wird. Mehr noch, ihm werden messianische Eigenschaften zugeschrieben. Jesus wird hier also tatsächlich, offensichtlich von einigen als Erlöser, als Erretter betrachtet. Für die Pharisäer ist das unerhört. Ihrer Ansicht nach ist das Gotteslästerung. Sie meinen, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Das muss unterbunden werden und so weisen die Jesus zurecht, damit er die Menschen hier beruhigt und ihnen sagt, sie sollen damit aufhören. Vers 40. Doch Jesus gab ihm zur Antwort. Ja, was sagte Jesus zu ihm? Was hätte er sagen können? Hatte Jesus gesagt, ihr habt recht, diese Leute hier übertreiben? Ich sage ihnen, dass sie damit aufhören sollen? Liebe Leute, schweigt, geht wieder nach Hause, die Show ist vorbei. Ich habe wirklich übertrieben oder habe mich falsch verstanden. Vielleicht wäre das die Antwort, die die Pharisäer gerne gehört hätten. Wir lesen stattdessen im Text, dass Jesus sagt, ich sage euch. Er leitet seine Antwort ein mit, ich sage euch. Das ist ein Vorbote einer ermahnende Nachricht. Oh oh, jetzt kommt etwas Unbequemes. Spitz deine Ohren, hör gut zu. Das meint Jesus damit. Es heißt weiter, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Höchstwahrscheinlich geht es hier eher um ein Sprichwort, also etwas um Symbolisches, was Jesus hier meint, und nicht wirklich schreiende Steine. Aber selbst wenn das nicht symbolisch, sondern wirklich wortwörtlich ist, selbst wenn das der Fall ist, ist das Entscheidende, Jesus lehnt die Bitte der Pharisäer ab. Genau genommen war das aber eigentlich gar keine Bitte, sondern eigentlich haben sie versucht, Jesus etwas zu befehlen, damit er diesen Befehl weitergibt. Aber Jesus weist das ab. Ich finde es ja stark, dass Jesus nicht einfach nur sagt, nein. Einfach so, nein. Sondern er belehrt die Pharisäer. Das finde ich wirklich stark. Jesus weist die Pharisäer darauf hin, dass diese Verehrung völlig zu Recht geschieht. Das heißt, er lässt die Pharisäer nicht einfach nur als Tölpel stehen, sondern sagt ihnen, wie wichtig und bedeutsam das ist, was hier geschieht. Er meint, das ist völlig zu Recht, was hier passiert. Das finde ich stark an ihm. Fassen wir am Schluss zusammen. Alles, was Jesus tut, ist von Bedeutung. Nichts ist sinnlos, auch wenn ich manches davon nicht sofort verstehe. Oder die Pharisäer hatten zum Beispiel auch nicht verstanden, warum Jesus hier so verehrt wird. Die Jünger haben höchstwahrscheinlich nicht verstanden, was Jesus mit dem Esel überhaupt bezwecken wollte. Und dennoch kann ich Jesus vertrauen, dass er gute Dinge vorhat. Auch in Zeiten von Corona verstehe ich nicht, warum manches passiert. Aber wir können und wir wollen Gott vertrauen, weil Gottes Absichten gut sind. Gelobt bist du, du gütiger Gott. Amen. Ich bete nun und lade dich ein, das ebenfalls zu tun. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du manches Mal ja für uns unverständlich handelst. Jesus Christus, manches Mal erwartest du, verlangst Dinge, die für uns keinen Sinn ergeben, ja, die vielleicht sogar widersprüchlich erscheinen, die wir einfach nicht verstehen. So bitte ich dich, hilf uns doch bitte, dann hier wie die Jünger im Glauben zu handeln und dennoch dir nachzufolgen und das zu tun, was du von uns erwartest, das, was du von uns verlangst. Denn das, was du vorhast, ist grundsätzlich gut, weil du selbst grundsätzlich gut bist. Du tust nicht nur gute Dinge, du bist gut. Dafür danke ich dir, für dieses Vertrauen, für diese Gewissheit dafür, dass du bei uns bist, dafür, dass du auch jetzt hier bei uns in dieser schwierigen Zeit bei uns bist, dass du uns auch heute daran erinnerst, was an Palmsonntag geschehen ist, dass du merkwürdige Anweisungen manches Mal gibst, aber dennoch alles seinen Zweck hat, dass du uns aufzeigst, wie du hier gefeiert wurdest, wie du empfangen wurdest. So hilf uns doch, auch dass wir dich als König verehren, auch dass wir dich loben und preisen und anbeten. Dafür danke dir, großartiger Gott, barmherziger Vater und Jesus Christus. Dank sei dir dafür. Amen. Ich spreche den Segen. Der Herr aller Herren, der Herr segne dich und behüte dich ganz persönlich hier und jetzt, der du hier bist. Der Herr, der gütige Herr, der Kyrios, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Schöpfer des Universums, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir ganz persönlich gnädig. Der Herr hebe sein heiliges Angesicht über dich und gebe dir Frieden durch seinen Sohn Jesus Christus. Und so bitte ich dich, großartiger Gott, segne uns doch bitte, damit wir ein Segen für all unsere Mitmenschen sind. Halleluja, gelobt bist du, Dank sei dir. Amen.